Hör mal, der Podcast des BSVW.
Liebe Hörerinnen und Hörer, die heutige Episode entstand in Kooperation mit den Kompetenzzentren Selbstbestimmt Leben in Nordrhein-Westfalen. Im Mittelpunkt steht dabei eine ukrainische Familie, die mit Hilfe des Blinden- und Sehbehindertenvereins Westfalens eine Wohnung in Herne gefunden hat. Das Interview und den Schnitt hat Katrin Sanders aus Köln gemacht. Viel Spaß.
Also, guten Tag. Heute sind wir zu Besuch bei Familie Mitzuk-Giko. Herr Mitzuk ist stark sehbehindert. Frau Giko, ja, ist mit ihm gekommen. Ist eine Familie aus der Ukraine, aus der Stadt Kharkiv im Nordosten der Ukraine. Sie heißt Natalia mit Vornamen und Herr Mitzuk heißt mit Vornamen Eugen, zu Deutsch Eugen, ja. Und sie haben zwei Kinder. Mischa ist 16 Jahre alt und Milada 11. Und wir sitzen schön im Wohnzimmer im Kreis, genau, was hinter ihnen liegt und was vor ihnen liegt, eben aufgrund des leider in der Ukraine vor sich gehenden Krieges und der daraus resultierenden Flucht der Familie nach Herne.
Ich möchte Sie eingangs bitten, sich einmal vorzustellen und die Familie uns vorzustellen, damit die Leute, die vorm Radio sitzen, Sie kennenlernen und ein bisschen mehr auch über Sie erfahren.
Ми сім'я, муж і жена, познайомились уже більше 20 років в місті.
Also, sie haben sich kennengelernt vor 20 Jahren in der Universität an der Fakultät für Psychologie und sie haben zusammen studiert.
Образование есть медицинское училище. Я медсестра ещё по образованию, і он медбрат, масажист.
Sie haben noch ein zusätzliches Studium als Krankenschwester und als Masseur, eine Ausbildung abgeschlossen für Nichtsehende, also für Blinde.
Wir wüssten sehr gerne, wie Sie nach Deutschland gekommen sind, nach Herne gekommen sind, wie Ihr Weg hierhin war.
Этот путь начался задолго до 17 марта.
Das Ganze hat am 17. Februar angefangen. Sie sind wach geworden um 5 Uhr von Raketeneinschlägen und Explosionen. Und genau, von den ganzen Explosionen sind hier halt wach geworden.
Да, мы приехали из Харькова, с Северной Салтовки. Сейчас везде в новостях говорят: Харьков, Северная Салтовка. Северная Салтовка – это огромный район.
Also die Familie kommt aus der Stadt Kharkiv auf Ukrainisch.
В Харькове, где раньше проживало более 400 тысяч человек.
Харьков ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine, im Nordosten der Ukraine gelegen, in einer Stadt mit 1,5 Millionen Einwohner, einer U-Bahn, vielen Universitäten. An einer der Universitäten haben die beiden sich auch kennengelernt. Es gibt natürlich mehrere Stadtviertel und das Stadtviertel, was am meisten gelitten hat bis jetzt unter dem Krieg, ist das Stadtviertel mit dem Namen Saltovka. Und das ist eine Schlafstadt mit 400.000 Einwohnern. Und dort hat die Familie eben am 24. Februar frühmorgens die Raketen gehört, weil die Stadt ganz im Norden gelegen ist, der Stadt, an der Nähe der Kreisstraße. Und hinter der Kreisstraße, ungefähr 40 Kilometer weiter, ist die russische Grenze. Und ein Dorf direkt vor ihnen, sozusagen hinter dieser Kreisstraße Richtung Russland, wurde eben mit Raketen beschossen. Dadurch sind sie wach geworden.
Fragen Sie sie bitte, ob Sie direkt wussten, was los ist, oder ob Sie ahnungslos waren in dem Moment.
Aber когда это ну случилось, когда вы слышали, видели это, вы поняли, что творится, или?
Конечно, мы же были готовы уже средства массовой информации. Много говорили о том, что вот-вот начнется война, особенно, да, вот американцы часто об этом говорили, наша власть почему-то как-то...
Ja, sie wussten sofort, was los ist, obwohl die ukrainische Regierung versucht hat, im Februar die Bevölkerung zu beruhigen, hatten die Amerikaner schon gesagt, es könnte einen Krieg geben. Und sie hatten sich doch schon auch vorbereitet, sie hatten schon die wichtigsten Papiere zusammengetragen, sozusagen vorbereitet und auch das Auto schon vollgetankt.
Wie ging es weiter? Also wann kam der Moment, als die Familie gesagt hat, wir bleiben hier nicht, wir müssen weg?
Wir haben entschieden, wir, ja und die Kinder, уехали к моим родителям. Их дом находится в деревне, в поселке с другой стороны Харькова.
Also Frau Mitzuk ist mit den beiden Kindern am ersten Tag geflüchtet aus dem Stadtviertel zu ihren Eltern, die auf dem Land leben, in einem kleinen Dorf, nicht Richtung Front, sondern in einer anderen Richtung, wo es halt ruhig war. Aber Herr Mitzuk ist geblieben, 11 Tage im Keller, wollte die Wohnung bewachen in dem Sinne. Sie konnten auch tagelang nicht miteinander telefonieren, weil es im Keller keinen Empfang gab, kein Handyempfang. Und letztendlich hat sie dann Freiwillige gefunden, die gegen eine gewisse Summe Geld einen Taxifahrer haben anheuern können, der dann Herrn Mizuk aus dem Keller, aus diesem Stadtviertel, aus der Stadt rausgeholt hat.
Das hört sich sehr dramatisch und schlimm an.
Ну, это, конечно, слушается как-то, ну, страшно.
Мы сами не верили, что мы можем попасть в такую ситуацию, потому что мы жили счастливо.
Ja, sie haben selber nicht damit gerechnet, dass sie so aus dem Leben gerissen werden. Also Herr Mizuk hat ja als Masseur gearbeitet, Frau Kiko hatte auch ihre Arbeitsstelle.
У нас была хорошая работа, Женя работал массажистом.
Und ja, diese, vor allen Dingen, als sie nachher erfahren hat, wie Herr Mizuk 11 Tage lang sozusagen da ja, sozusagen gehaust hat, war es ganz schlimm. Und er hat auch erzählt, dass er aus Angst vor den niedrig fliegenden Flugzeugen einmal sogar wirklich nach vorne in den Dreck gefallen ist und sich kaum hat waschen können oder nur etwas Brot essen können in diesen 11 Tagen. Also die waren sehr, sehr schrecklich, diese Tage.
Ну, страшно, вы говорите, страшно. И вот Наталья сказала о том, что...
Also Herr Mizuk stellt es ein bisschen richtig. Er sagt, die ersten Tage hat man doch das irgendwie nicht glauben wollen, was passiert. Die ersten 2 Tage hat er doch in der Wohnung noch verbracht und danach ist er eine Nacht in, ja, das ist so eine Art, was soll man das nennen, das ist eine Art Vorratskeller an der Straße. Da hat er eine Nacht übernachtet. Oder nicht wusste wohin, aber hat den Eindruck, er wird krank. Es war auch sehr kalt noch zu der Zeit. Und danach, die restlichen 8 Tage, hat er wirklich im Keller gehaust und ist nur ganz schnell ab und zu mal in die Wohnung, um eben ganz kurz was zu essen und dann wieder direkt sozusagen in den Luftschutz runter.
Ich glaube, man muss auch noch dazu sagen, Herr Mizuk kann sich auf sein Augenlicht nicht verlassen.
Genau, ich denke, das sollte man noch dazu sagen. Also die Familie hat auch, sie haben auch 2 Kinder noch dazu, ne? Sollten wir vielleicht auch nicht unerwähnt lassen. Und Herr Mizuk selber ist ja gesetzlich blind, hat einen winzigen Sehrest und von daher war das nochmal schwieriger, da natürlich auch die Nachbarn auch mit der Situation überfordert waren, ihnen kaum jemand helfen konnte, war es für ihn nochmal schwieriger, diese Zeit eben im Keller oder fast die ganze Zeit im Keller zu überleben.
Ich
möchte jetzt ein kleines Video zeigen von dem Nachbarhaus, das von 4 Raketen beschossen wurde und das sozusagen ihr Haus ein bisschen vor dem Angriff geschützt hat.
Also das ist nicht ihr eigenes Haus, sondern das ist das Nachbarhaus. Aber wir sehen die Umgebung, in der die Familie lebt.
Und
in ihrem Nachbarhaus sind dann nur in Anführungsstrichen eigene Scheiben, Fensterscheiben dann durch die Druckwelle kaputt gegangen. Aber das Nachbarhaus hat die Hauptschäden abbekommen.
Man sieht jedenfalls sehr deutlich, in welcher Gefahr die Familie gewesen
ist.
Also es gab auch 1 oder 2 Raketen, die sind ins Haus reingefallen, also dann von der 8. Etage auf die 6. runter, sozusagen durch das Haus durch und stecken noch im Haus drin. Und die Leute sind eben dann, die in der 6. Etage wohnen, sind natürlich da auch weg, also geflüchtet.
Als Sie losgefahren sind aus Kharkiv, wussten Sie, dass Sie nach Deutschland kommen? Wussten Sie, wo Sie hinfahren, dass Sie nach Herne fahren? Oder wie war das überhaupt, der Weg?
Вы знали заранее, куда вы где вы будете
быть? Sie
wussten nicht, wo sie hinfahren würden. Zuerst ist eben Herr Mizuk aus dem Keller gerettet worden, ist auch dann zu der Familie seiner Frau aufs Land mit einem Rucksack und 2 Papageien. Dann haben sie überlegt, ja, wenn sie mit dem Auto in die Westukraine fahren, das sind ungefähr 1000 Kilometer, es zeichnete sich Frost, Glatteis ab, hat sie Angst gehabt, mit dem Auto zu fahren, weil es eben auch überall in der Ukraine Raketenangriffe gab. Und dann haben sie gehört, dass die Blindenorganisation vor Ort, also in Kharkiv, namentlich Frau Valentina Butenko, einen Zug organisiert, Plätze in einem Zug, Evakuierungszug, ja, Richtung Westukraine. Und dann mit diesem Zug sind sie gefahren in die Stadt Lviv, das ist also Lemberg in der Westukraine. Und dort waren sie 2 Nächte und ihnen wurde gesagt, nein, in Polen gibt es keine Plätze. Und dann wurde für ihn ein Transport nach Berlin organisiert. Aber vorher wussten sie nicht, dass sie nach Deutschland kommen würden.
Wir wussten nicht. Wir haben 2 Nächte verbracht, sitzend
Also zwei Tage waren sie im Zug, dann zwei Tage in der Turnhalle in der Westukraine, dann zwei Tage im Bus nach Deutschland und in Berlin wurden sie in ein Hotel untergebracht und sie möchten sich ausdrücklich auch bedanken dafür, denke hauptsächlich beim DBSV.
Organisation Незрячих из Германии, для того, что, потому что для нас организовали не лагерь.
Der das alles organisiert hat und seitdem haben sie ein friedliches Leben, aber irgendwie können sie immer noch nicht begreifen, dass es eben hier sozusagen in friedlicher Umgebung sind.
И после этого у нас начался как счастливый период нашей жизни, но мы, ну, до конца не осознаем, что мы находимся в мирной жизни.
Als Sie nach Herne gekommen sind, wie war der Start für Sie in Herne?
Sie wussten, dass Sie hier in die Region kommen würden. Zuerst hieß es Bochum und da haben Sie sich schon, als Sie noch in Berlin waren, darüber informiert, was Bochum ist. Und dann hieß es Herne und dann haben Sie sich über Herne informiert, was das für eine Stadt ist, wo sie liegt und so weiter.
Hat Herne und Bochum, Ruhrgebiet, irgendwelche Gemeinsamkeiten mit Kharkiv? Gibt es Gemeinsames oder ist es komplett anders? Fragen Sie so bitte.
Что тут общее, что знакомое, что очень сильно отличается от Харькова?
Харьков отличается устройство города. Мы жили в большом городе, в Харькове. У нас по-другому устроен город.
Also, die Anlage der Stadt ist komplett anders. Also in Kharkiv, vor allen Dingen da, wo Sie gewohnt haben oder wohnen, ist halt eine Schlafstadt, so Plattenbau, wie wir das auch ein bisschen kennen aus Ost-Berlin, und mit einer sozusagen Mini-Infrastruktur, also so Wohnblöcke mit zum Beispiel eigenem Sportplatz, mit Kinderspielplätzen, mit ein oder zwei Schulen, mit einer Poliklinik, ne, so eine Art Ärztehaus und so weiter. Und der Sportplatz fehlt zum Beispiel Herrn Mitzug, deswegen meint er, hat schon ein bisschen angesetzt, ein bisschen zugenommen.
Also ein bisschen.
Ein bisschen. Только немного. In Berlin gab es gute Verpflegung im Hotel und so weiter. Also. Und hier ist auch nicht schlecht.
Как ходит транспорт? Порядок.
Also Unterschiede gibt es auch, was den öffentlichen Personennahverkehr angeht. Erstmal fahren die Busse nach Fahrplan, das ist auch was anderes. Und es sind weniger Leute in den Bussen. Also in Kharkiv sind die Busse normalerweise überfüllt, Leute stehen. Und was Ihnen auch aufgefallen ist, dass hier die meisten Busse auch, heißt es, Neigetechnik haben, ne? Also sozusagen für Rollstuhlfahrer, es dann einfacher ist, in den Bus reinzukommen, reinzufahren, einzusteigen, wie auch immer. Und das gibt es in der letzten Zeit in Kharkiv auch, also die ersten Busse, modernen Busse, zum Teil ausrangierte aus Deutschland oder anderen Ländern, aber eben noch nicht flächendeckend.
Sprichst du schon ein ganz klein bisschen Deutsch?
Ich heiße Milada, ich bin 11 Jahre alt, ich komme aus der Ukraine.
Wir haben über euren Anfang gesprochen, den Anfang in Deutschland gesprochen und für die Kinder, für dich ist es natürlich nochmal ein besonderer Anfang. Wir würden gerne wissen, wie es für dich war.
Was sie erstaunt hat, ist, wie die Lehrer angezogen sind. In der Ukraine sind die Lehrer und Lehrerinnen sehr im offiziellen Stil angezogen. Ja? Und hier saßen Lehrer in einem langen Bart und karierten Anzug oder so und zur Schule kommt, hat sie sehr erstaunt.
Почему я хочу рассказать? Потому что Миша в школе в Украине учился в обычной школе.
Frau Kiko möchte nur vorab noch erklären, dass der Sohn, also Mischa, 16 Jahre alt, in der Ukraine zu einer allgemeinbildenden Schule gegangen ist und dann war der Plan, dass er ab der nächsten Klasse zu einer, ja, soll man sagen, medizinischen Berufsschule gehen sollte. Und das hat man hier auch gesagt und deswegen ist er dann hier auf ein Berufskolleg gekommen. Und was Mischa auch gefällt, ist, dass die Lehrer hier eher, soll man sagen, nicht so streng sind. Also in der Ukraine sind sie nicht nur von der Kleidung her streng, sondern auch vom Unterrichtsstil her. Und hier ist es alles ein bisschen lockerer, das gefällt ihm.
В Украине школы в каждом в своем микрорайоне есть своя школа, и она, ну.
Also der große Unterschied ist, dass es in der Ukraine wohl so ist, dass die Schule einfach direkt erreichbar ist, zu Fuß innerhalb, ohne dass man die Straße wechselt. Man geht halt direkt rüber. Und in diesen Gebieten ist halt in jedem Block auch eine Schule und man muss die Straße nicht mehr überqueren, um da hinzukommen.
Mischa, ich würde dich gerne noch fragen, wie schwer ist eigentlich die deutsche Sprache?
Тяжело научиться немецкий язык для тебя?
Да, ну, мне кажется.
Also er hatte Deutsch bereits schon in der Ukraine angefangen zu lernen in der Schule und es fiel ihm auch relativ schwer. Und jetzt hier muss er halt auch quasi wieder von vorne anfangen, das zu lernen. Hat halt auch seine Schwierigkeiten.
Ich habe zu der Sprache noch eine Frage. Also die Kinder lernen ja jetzt die Sprache in der Schule. Ihr müsst jetzt in der Schule Deutsch lernen oder bekommt die Möglichkeit. Wie machen es die Erwachsenen?
Уже неинтересная очень история, как он начал изучать немецкий язык. Сначала я про себя расскажу. У меня был большой стресс, когда я сюда приехала, и мне было очень тяжело начать изучать немецкий язык, потому что все-таки с самого детства у нас воспитание было еще Советский Союз.
Ja, Frau Mitzuk erzählt es über sich, also die Sowjetunion hatte Deutsch ja wegen des Zweiten Weltkriegs kein besonders gutes Image, deswegen hat sie sich früher für Deutsch nicht interessiert und als sie hingekommen ist, war sie zum Teil auch ja, depressiv. Sie hat auch von Freundinnen erfahren, dass zum Beispiel von einer Freundin der Ehemann gefallen ist, umgekommen ist im Krieg oder von einer anderen Freundin die Tante auf eine Mine getreten ist und das hat sie sehr runtergerissen. Aber jetzt seit einigen Tagen versucht sie mit Duolingua, vielleicht kennen das manche auch von den Hörern, das ist eine App, mit der man auch Fremdsprachen lernen kann. Versucht sie jetzt mehr Deutsch zu lernen, einen Satz hat sie gerade demonstriert.
Ich habe einen Termin, уже это мои слова.
Und ab dem 22. August wird sie dann einen Integrationskurs besuchen.
И, кстати, в том, а курсы будут в том же колледже, где Миша учится.
Und der Kurs wird da stattfinden, also im selben Berufskolleg, wo auch der Sohn Миша zur Schule geht.
Wie macht das Herr Mitzuk?
Как обычно сложнее в этом отношении.
Also bei Mitzuk wegen der starken Sehbehinderung ist es schwieriger natürlich. Er hat auch zuerst angefangen mit Duolingua Deutsch zu lernen und dann hat Frau Lehmann sehr geholfen, dadurch, dass sie ein Deutschlehrwerk finanziert hat, wenn ich das so sagen darf, oder beschaffen hat aus der Bildungsbibliothek ein Lehrwerk in Brei, Deutsch als Fremdsprache, aus den 90er Jahren, soweit ich weiß, in drei Bänden. Und damit lernt er Mitzuk, hat er auch schon die Kurzschrift angefangen zu lernen, also Kurzschrift, deutsche Brei-Kurzschrift. Und aktuell lernt er damit Dialoge, Alltagsdialoge im Geschäft und so weiter, Alltagsdialoge und auch ganz aktuell die Uhrzeit.
15:30 Uhr.
Also es gibt einige Erklärungen auf Englisch, aber ansonsten auf Deutsch. Und wenn er eben sozusagen das Wort liest und dann weiß, wie er es ausspricht, dann lässt er es übersetzen über eine App, die heißt Say Hi, wenn er was nicht verstehen können sollte, jetzt bei der Punktschrift, wenn er das liest.
Jedenfalls eine maximal anspruchsvolle Art und Weise, eine Sprache zu lernen.
Ja, vor allen Dingen auch eine gründliche. Ne? Also es gibt ja aber Diskussionen, braucht man die Brailleschrift heute oder nicht? Meine persönliche Meinung ist, wenn man unter anderem findet, das Erlernen einer Fremdsprache, wenn man genau wissen will, wie die Orthographie ist, wie die Rechtschreibung ist, ist es unerlässlich, ne? Es unter den Fingern zu haben.
Und Евгений в Украине преподавал компьютерные курсы для незрячих, которые поздно ослепли.
Also, Herr Mitzuk arbeitet eben seit 20 Jahren mit Laptop, um auch jetzt in diesem Fall jetzt Wörter zum Beispiel zu notieren. Und er hat selber über mehrere Jahre EDV-Kurse für später Blindete erteilt. Also die in der Schule noch nicht den Umgang mit EDV bzw. dann Handy und so weiter gelernt haben. Hat er selber unterrichtet.
Da würde mich mal interessieren, ist das dann auch Selbsthilfe sehr viel oder wird das staatlicherseits organisiert, solche Sachen?
Computerkurs? Ah, nee, это общественная организация. То есть, ну, нас несколько человек незрячих.
Also es ist eine eigene Initiative von mehreren Sehgeschädigten und jeder hat dann das eingebracht, was er konnte. Also es kam nicht von der Organisation der Offiziellen der Sehbehinderten, sondern es haben sich mehrere Sehgeschädigte zusammengetan und jeder hat das eingebracht, was er eben gut kann. Und Herr Mitzuk konnte damals schon gut mit Computern umgehen und hat praktisch dann die Kurse angeboten.
Hört sich für mich so an, als ob auch ganz viel in Eigeninitiative läuft. Das ist doch richtig eine Parallele auch zu dem, was hier ist, würde ich sagen, oder?
Ja, denke ich schon. Doch, es hört sich sehr danach an und ist auch bewundernswert, dass es eben durchgehalten wurde so lange Zeit und hoffentlich auch wieder beliebt werden kann. Ne? Also.
И по инициативе Сергея Москальца и Евгения Мицука.
Jetzt wird es sehr technisch, ich
versuche mein Bestes.
Es geht darum, dass es bis vor wenigen Jahren noch keine ukrainische Sprachausgabe gab. Ich denke, die Hörer wissen, worum es geht. Also Herr Mitzuk hat zusammen mit einigen seiner Kompagnons eben ein Projekt gestartet und einen Schauspieler engagiert, der die Ansagen in der U-Bahn auf Ukrainisch aufgenommen hat. Und er hat auch einige Wörter aufgenommen, aus der Wikipedia zum Beispiel genommen. Und Herr Mitsuk hat dann das sozusagen technisch bereitgestellt als Sprachausgabe fürs Ukrainische. Ja, das war seine Initiative, dass es eben jetzt auch eine Sprachausgabe gibt, nicht nur fürs Russische, sondern auch fürs Ukrainische. Sie ist stolz auf ihn und er ist ein bisschen geniert.
Genau das. Nichts hier vorher.
А мы еще хочу сказать, что здесь мы уже живем.
Ja, jetzt kommen die Dankesworte. Ne? Also sie möchten sich sehr, sehr herzlich bedanken für die Hilfe bis jetzt und ja, auf jeden Fall auch das eben bei Frau Lehmann natürlich namentlich, die ihre erste persönliche Kontakt in Deutschland war, die sie in diese Wohnung hier gebracht hat, sozusagen die Wohnung bereitgestellt hat, so toll ausgestattete Wohnung. Auch herzlichen Dank gilt an Frau Kontek, deren verstorbener Mann, so wie ich verstanden habe, hier Vorsitzender des Sehbehindertenverbandes war. Und Frau Kontek hat auch die ersten Lebensmittel mit ihnen eingekauft und ist für sie sowas wie eine zweite Mutter.
Frau Lehmann нас познакомила с семьей Stecherov, они из евангелийской церкви.
Sie möchten sich auch ausdrücklich bei dem Ehepaar Stecher bedanken, die ja sehr aktiv sind in der protestantischen Gemeinde. Und auch viel geholfen haben, zum Beispiel auch Fahrräder für sie gefunden haben, einen Teppich und auch ersten Fahrradunterricht für die Kinder geholfen haben, einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen. Also da auch ein großes Dank auch an diese Familie.
Also nach schweren Zeiten, die Familie hinter sich hat, ist es zumindest jetzt so, dass sie in Herne und in Bochum angekommen sind und zurechtkommen mit ihrem Leben.
Ja, also man kann schon sagen, dass sie sich so mit und mit einleben. Sie haben auch zugegeben, dass die ersten 2-3 Monate immer gedacht haben, ja, wenn es dann aufhört, hoffentlich in der Ukraine, fahren wir wieder zurück. Aber jetzt so in den letzten Monat merken sie immer mehr, dass sie sich ja hier eingelebt haben oder dabei sind einzuleben. Und sie sind noch mal nach Düsseldorf gefahren, Großstadt, so wie ihre Heimatstadt. Aber als sie wieder zurück waren in Herne am Bahnhof, meinten sie, nee, hier ist es besser, hier, das sind wir gewohnt, hier das, etwas mehr Ruhe. Und also es ist so ein Einlebungsprozess.
Absolut. В каждой стране есть свои плюсы и минусы.
Ja, also ich möchte nur sagen, das geht nicht darum zu sagen, in Deutschland ist es besser und in der Ukraine. Es gibt überall Positives und Negatives, Gutes und Schlechtes. Das muss man halt so annehmen.
Нам нужно здесь жить, радоваться жизни, быть счастливыми. Для этого есть все условия, но...
Sie müssen halt hier jetzt leben, sich des Lebens erfreuen. Die Voraussetzungen sind die besten, aber es ist halt auch nicht immer einfach.
Ja, zu unserem Gespräch mit der Familie Mitsuk in Herne sind netterweise 2 Übersetzer mit dazugekommen. Links von mir sitzt...
Mein Name ist Arne Jordan. Ich bin 1995 aus Usbekistan nach Deutschland gekommen. Seitdem leben wir hier. Ich habe hier Maschinenbau studiert und arbeite jetzt als Entwicklungsingenieur hier. Und ich versuche Russisch nicht zu vergessen und ich rede zu Hause noch mit meinem Vater Russisch.
Und mein Name ist Mario Rademacher. Ich wohne in Aachen, habe 5 Jahre lang in der Ukraine Deutsch unterrichtet für den Deutschen Akademischen Austauschdienst und habe dort die Familie kennengelernt.
Vielen Dank an alle Beteiligten für diesen schönen Termin heute, für das schöne Gespräch und vielen Dank an die Familie Mitsuk, dass sie uns alles erzählt haben.
Спасибо за что вы все рассказывали. Спасибо огромное. Gerne.
Das war Hör mal, der Podcast des BSVW, Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen. Internet www.bsvw.de. E-Mail podcast@bsvw.de.